ARD.
Putin versucht, eine Nähe zu den USA herzustellen und nach Möglichkeit wieder einen Keil zwischen die USA und die Ukraine zu treiben.
Sagt Susanne Schattenberg, Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen. Wie sie das geplante Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin einschätzt, hören wir gleich.
Heute Abend tagt das israelische Sicherheitskabinett. Es will unter anderem darüber beraten, ob das Militär den Gazastreifen komplett erobern soll. Die Entscheidung darüber scheint noch völlig offen zu sein.
Und die britische Regierung will in den nächsten Tagen ein Programm ankündigen, um die Aufnahme von schwerkranken Kindern aus Gaza zu ermöglichen. Während darüber bei uns in Deutschland immer noch diskutiert wird. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 7. August um 16 Uhr. Ja, morgen läuft die Frist aus, die US-Präsident Trump Russland für eine Waffenruhe in der Ukraine gestellt hat. Ursprünglich sollte Moskau ja 50 Tage Zeit dafür bekommen. Anfang letzter Woche hat Trump dann die Frist verkürzt auf 10 bis 12 Tage. Die sind morgen vorbei und Russlands Präsident Putin macht keine Anstalten, darauf einzugehen und eine Feuerpause zu befehlen. Dass diese Frist heute trotzdem kein Thema ist, liegt an einer anderen Meldung. Putin und Trump wollen sich treffen.
Genau, die Meldung kam gestern Abend nach einem Treffen zwischen Putin und dem amerikanischen Sondergesandten Witkoff. Und jetzt gibt es eine Bestätigung aus dem Kreml. Nächste Woche wollen sich die beiden Präsidenten treffen. Mehr dazu von unserem Korrespondenten Frank Eichmann.
Ein Treffen der Präsidenten? Die Idee kam von Ihnen, aber wir sind dabei. So lässt sich Putins langjähriger Berater für Außenpolitik zusammenfassen. Juri Uschakow am Vormittag. Auf Vorschlag der amerikanischen Seite wurde grundsätzlich vereinbart, dass es in den nächsten Tagen ein bilaterales Treffen auf höchster Ebene, also zwischen den Präsidenten Putin und Trump, geben wird. Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit unseren amerikanischen Kollegen an der Ausarbeitung der konkreten Parameter dieses Treffens und am Veranstaltungsort. Dieser Ort sei zwar vereinbart, werde aber erst später bekannt gegeben, so Uschakow. Damit hat das gestrige dreistündige Gespräch des US-Sondergesandten Witkoff im Kreml ein konkretes Ergebnis gebracht. Allerdings, dies ist noch kein Durchbruch, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Auch nach 3,5 Jahren beharrt Russlands Präsident kompromisslos auf seinen Maximalforderungen. Allein, dass die Ukraine neben der Krim vollständig auf die 4 zum Teil von Russland besetzten Gebiete verzichten soll, ist für einen ukrainischen Präsidenten nicht zu akzeptieren. Während Selenskyj aber sowohl einem längeren Waffenstillstand zugestimmt hat, als auch einem Treffen mit Putin, geht letztere Idee Moskau zu weit. Oder anders, vielleicht ist Trump dazu bereit, Putin nicht, so dessen Berater Uschakow. Was diese Option eines trilateralen Treffens angeht, von dem gestern aus irgendeinem Grunde in Washington die Rede war, so wurde das nur vom amerikanischen Vertreter beim Treffen im Kreml erwähnt. Konkret diskutiert wurde das jedoch nicht. Die russische Seite hat diese Option völlig unkommentiert gelassen. Wir schlagen vor, sich zunächst auf die Vorbereitung des bilateralen Treffens mit Trump zu konzentrieren. Wir halten es für wichtig, dass dieses Treffen erfolgreich und auch ergebnisreich ist. Was heißt das konkret? Weitere Annäherung Russland-USA, in dem wieder einmal abstrakt eigener russischer Verhandlungswille betont wird, aber echte eigene Zugeständnisse im Krieg weiter ausbleiben? Oder ändert Putin seine Strategie, wird zumindest ein Waffenstillstand wahrscheinlicher? Und könnte dies die Reaktion Moskaus sein auf das für morgen angedrohte Auslaufen des Trump-Ultimatums an Länder, die aus Russland weiter Öl und Gas importieren? Zur Stunde offene Fragen. Übrigens auch, ob das Treffen tatsächlich bereits nächste Woche stattfindet. Putin-Berater Uschakow. Wir haben die nächste Woche als Orientierungspunkt gesetzt. Die Seiten beginnen mit den Vorbereitungen dieses wichtigen Treffens. Wie viele Tage diese Vorbereitungen dauern werden, das ist aber noch schwer zu sagen. Wie gesagt, wir stehen der Option Treffen in der nächsten Woche durchaus positiv gegenüber.
Die Meldung von dem persönlichen Treffen zwischen Trump und Putin scheint bei vielen gut anzukommen. Immerhin ist damit ja die Hoffnung verbunden, dass es Fortschritte bei den Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine geben könnte.
Darüber hat Bundeskanzler Merz heute auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesprochen. Die beiden haben telefoniert und nach Angaben von Regierungssprecher Cornelius die Vermittlungsbemühungen des amerikanischen Präsidenten gewürdigt. Aber so optimistisch wie die beiden zeigen sich nicht alle. Zum Beispiel Susanne Schattenberg. Sie ist Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen. Und sie sagt, dass Putin sich von dem Treffen vor allem eine Aufwertung erhofft.
Dass Trump überhaupt mit ihm spricht, hat Putin ja aus der internationalen Isolation herausgeholt. Und auch jedes Mal, wenn Witkow in Moskau ist, erscheint es ja, als seien die Amerikaner eigentlich Bittsteller. Und Putin tut jetzt sogar so, als seien sie gute Freunde. Also nicht umsonst haben sie ja vom Kreml lanciert diese kurze Szene, wie Putin Witkow eigentlich sehr gönnerhaft begrüßt oder wie einen Freund und sagt, wir freuen uns immer sehr, wenn er ankommt. Er versucht damit darauf hinzuwirken, das so erscheinen zu lassen, als seien er und Trump eben gute Kumpel letztlich. Sie hätten ein gemeinsames Problem, das sei die Ukraine. Also hier versucht er einfach eine Nähe zu den USA herzustellen und nach Möglichkeit wieder einen Keil zwischen die USA und die Ukraine zu treiben. Und jenseits von dieser Bündnispolitik sozusagen oder auch dieser Symbolik, dieser diplomatischen, ist es für ihn natürlich wichtig, Zeit zu schinden, weitere Ultimaten bzw. deren Konsequenzen herauszuzögern und vor allem den Eindruck zu vermeiden, dass er eigentlich an einem Frieden gar kein Interesse hat.
Um einen Frieden oder auch nur einen Waffenstillstand geht es Putin aus Sicht von Susanne Schattenberg dabei nicht.
Er hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass er weiterhin an seinen Kriegszielen festhält. Und das ist, wie er es nennt, ein Regimewechsel in Kiew. Das heißt letztlich eine Marionettenregierung dort einzusetzen. Das heißt die Entmilitarisierung und eben auch die vollkommene Besetzung mindestens der 4 Gebiete, die ja schon annektiert sind. Das heißt, davon wird er nicht abrücken. Auch das hat er zu seiner eigenen Legitimation gemacht, dass er die Ukraine unter russische Kontrolle bringt. Und das ist sozusagen Teil seines eigenen Herrschaftsszenarios inzwischen geworden. Da kann er überhaupt nicht mehr raus, ohne dass er innenpolitisch schwer angeschlagen wäre.
Vor der Ankündigung, dass es ein Treffen mit Putin geben soll, hatte US-Präsident Trump ja auch Strafzölle gegen diejenigen Länder angekündigt, die weiterhin Öl und Gas aus Russland kaufen. Aus Sicht der Professorin Susanne Schattenberg können solche Sanktionen durchaus etwas bringen.
Sehr viel, auch wenn in Moskau so getan wird, als könnte man das einfach so weglächeln oder es würde eben keinen Einfluss haben. Letztlich füllt Putin seine Kriegskassen über die Einnahmen aus den Öl- und Gasverkäufen. Die sind zentral wichtig. Also das sind die Haupteinnahmequellen, die Rohstoffverkäufe. Und schon jetzt reichen die nicht mehr. Das heißt, seit Kriegsbeginn sind die Preise gesunken. Sonst hätte er das Öl und Gas nicht nach China und Indien verkauft. Können. Er kriegt nicht die gleichen Preise, die er dafür in Europa erzielt hat. Das heißt, schon jetzt müssen Wohlfahrtsfonds angegriffen werden, um weiterhin in Russland die Löhne zu zahlen und die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und wahrscheinlich gäbe es nicht sofort einen Effekt, aber doch mittelfristig, wenn diese Devisenquellen versiegen, dass dann Putin die Offensiven, die er fährt, nicht mehr in der Art durchführen könnte, es eben nicht mehr genügend Mittel gäbe, um all den Waffen Nachschub zu produzieren und eben auch seine Soldaten und die Rüstungsindustrie zu bezahlen.
Okay, dann lass uns mal zum zweiten großen Thema hier im Podcast kommen, dem Nahostkonflikt, beziehungsweise vor allem die Lage im Gazastreifen. Da könnte heute Abend ja eine wichtige Entscheidung fallen.
Dann nämlich tagt in Israel das Sicherheitskabinett. Es will unter anderem darüber beraten, ob das Militär den Gazastreifen komplett erobern soll. Worum es genau gehen könnte, dazu unser Korrespondent Philipp Kunschner.
Wie sich das israelische Sicherheitskabinett heute Abend in Jerusalem entscheiden wird, gilt als völlig offen. Nach Sicherheitsberatungen Anfang der Woche liegen mehrere Optionen auf dem Tisch, ausgearbeitet von Israels Armee. Ob der Plan, den Gazastreifen vollständig zu erobern, eine dieser Optionen ist, bleibt allerdings unklar. Israels Premier Netanyahu soll für die Einnahme des Gazastreifens sein. Das berichten seit Tagen Medien, die sich auf Insider beziehen. Jüngsten Berichten nach könnte Netanyahu am Abend aber auch den Vorschlag einbringen, lediglich Gazastadt vollständig vollumfänglich erobern zu wollen. Davor warnen allerdings die Armeeführung und die Opposition. Eine Eroberung der Stadt Gaza sowie weitere Flüchtlingsviertel könnte für die Armee verlustreich sein, das Leben der Geiseln gefährden und die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung weiter verschlimmern. Generalstabschef Eyal Zamir spricht sich Berichten zufolge dafür aus, bestimmte Gebiete im Gazastreifen stattdessen mit einer Blockade zu belegen und mit Razzien und Luftangriffen gegen Verantwortliche der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad vorzugehen. Der Armeechef selbst soll gegen eine vollständige Übernahme des Gazastreifens sein. Verteidigungsminister Katz aber machte gestern deutlich, wenn die Politik Entscheidungen getroffen habe, müsse die Armee diese mit Entschlossenheit und Professionalität ausführen.
Für die Bevölkerung im Gazastreifen wäre eine Ausweitung des Krieges mit Sicherheit eine weitere schlimme Nachricht. Vor allem Kinder leiden dort seit vielen Monaten Hunger. Es gibt kaum medizinische Versorgung mehr. Deshalb sprechen in Europa jetzt einige darüber, kranke Kinder aus dem Gazastreifen auszufliegen.
Ein Land, das da vorangehen will, ist Großbritannien. Die britische Regierung will in den nächsten Tagen ein Programm ankündigen, um die Aufnahme von schwer kranken Kindern aus Gaza zu ermöglichen. Unser Korrespondent Christoph Prössel erklärt, was genau da geplant ist.
Bislang gibt es Ankündigungen. Die genauen Details sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Aber was wir schon wissen, ist, dass 300 Kinder aus dem Gazastreifen aufgenommen werden sollen, die verletzt sind, schwer verletzt sind. Es soll eine kostenlose ärztliche Versorgung durch den Nationalen Gesundheitsdienst NHS geben. Und an diesen Plänen arbeiten im Moment Außenminister Lemmy, die Innenministerin Cooper und der Gesundheitsminister Streeting. Und das zeigt auch schon, dass wir es hier mit einer komplexen Operation zu tun haben, denn da müssen viele Fragen geklärt werden. Also wo kann diese Behandlung stattfinden? Wie werden die Kinder hierher geflogen? Aber eben auch Visumsangelegenheiten müssen geklärt werden, denn was auch bekannt geworden ist, ist, dass jedes Kind einen Elternteil oder ein Geschwister mitbringen soll beispielsweise und es soll auch Sicherheitsüberprüfungen geben. Also alles nicht ganz trivial, deshalb viele Gewerke daran beteiligt, viele Fragen, die man auch noch klären muss, aber die Ankündigung steht, in den nächsten Tagen werden dann die Details folgen.
Und dabei stellt sich dann die Frage, warum die britische Regierung das gerade jetzt entscheidet.
Ich glaube, da gibt es zwei Gründe für. Zum einen haben wir eine massive Verschlechterung der Situation in Gaza gesehen. Und ich glaube, dass auch Keir Starmer, der bislang fest an der Seite Israels stand politisch, mittlerweile auch eine Überzeugung gewonnen hat, dass es eine große Notwendigkeit gibt, zu helfen. Also eine möglicherweise ja persönliche Überzeugung, die sich da verändert hat. Er schrieb zum Beispiel in einem Artikel für den Daily Mirror, ich weiß, dass die Britinnen und Briten das, was in Gaza passiert ist, schrecklich finden, die Bilder seien eine Zumutung, unerträglich und jetzt würde man sich eben anstrengen, möglichst schnell zu helfen. Aber vielen in der Partei geht das nicht schnell genug. Er steht unter innenpolitischem Druck. Mehr als 100 Abgeordnete haben in einem Brief formuliert, es muss schneller gehen, diese Hilfe, und meinen damit nicht nur das Ausfliegen von Kindern, sondern eben auch die Möglichkeit, wie man dort helfen kann, um Lebensmittel ins Land zu bringen, Gespräche, Verhandlungen mit Israel und anderen Partnern.
Die Bundesregierung will sich der britischen Regierung dabei nicht anschließen.
Ja, aber mehrere deutsche Städte wollen es den Briten jetzt gleich tun und ebenfalls kranke und unterernährte Kinder aus dem Gazastreifen aufnehmen. Das berichtet Jan-Frederik Willems aus Berlin.
Belit Onay ist grüner Oberbürgermeister von Hannover und stellte vergangene Woche seine Hilfsinitiative vor, die sich ausdrücklich auch an Kinder aus Israel und dem Westjordanland richtet.
Kinder und Jugendliche sind die Leidtragenden oft in diesem Krieg, in diesem Konflikt und deshalb von uns die Initiative zu sagen, wir wollen da helfen, wo wir helfen können.
Seitdem haben sich mehrere Städte angeschlossen, darunter Bonn und Leipzig. Für die CDU-Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, ist der Vorstoß allerdings vor allem eines: Parteipolitik. Sie nennt die Idee nett für den Wahlkampf, den Menschen selbst helfe sie aber nicht. Über den Wahlkampfvorwurf ärgert sich der grüne Oberbürgermeister Onay besonders.
Ich glaube, da ist der Vorwurf, dass das Wahlkampf sei, doch sehr zynisch, gerade bei diesem Thema. Frau Güler scheint da vor allem als CDU-Vorsitzende in Köln zu sprechen, die sich ja in NRW im Kommunalwahlkampf befinden. Hier haben wir keinen Wahlkampf, in Niedersachsen und in vielen anderen Teilen des Landes auch nicht.
Was ist aber mit dem anderen Vorwurf Gülers, dass die Aktion den Menschen nicht helfe? Das Auswärtige Amt und das Innenministerium prüfen noch, welche Hilfe möglich wäre. Das Innenministerium, das am Ende für eine Koordination der Hilfe in Deutschland zuständig wäre, argumentiert:
Die Umsetzbarkeit von solchen Initiativen, also verletzte Kinder aus Gaza nach Deutschland zu bringen, hängt entscheidend von der Sicherheitslage, von der Möglichkeit der Ausreise und von weiteren Faktoren ab. Konkrete Vorhaben werden zurzeit mit den verantwortlichen Partnern geprüft. Dabei steht für uns die Ausweitung der medizinischen Hilfe vor Ort und in regionaler Nähe im Hauptfokus.
Vor Ort ist allerdings fast keine medizinische Hilfe mehr möglich. Krankenhäuser sind zerstört, Hilfslieferungen kommen kaum noch in den Gazastreifen. Ärztinnen und Ärzte sind selbst unter den Opfern des Krieges. Weshalb zum Beispiel Großbritannien angekündigt hat, Kinder aus Gaza in britischen Krankenhäusern zu behandeln. Dass so etwas durchaus machbar ist, sagt auch die Linken-Chefin Ines Schwertner. Sie erinnert an eine Hilfsaktion, bei der Schwerverletzte aus dem Ukraine-Krieg nach Deutschland ausgeflogen und behandelt wurden.
Wir sind darin schon geübt. Wir haben ukrainischen Kindern geholfen, sie aus die Kriegsgebiete geholt, in die Städte geholt, die Kinder aufnehmen können. Es haben sich bereits Städte bereit erklärt, Kinder aus Gaza aufzunehmen, aber die Bundesregierung blockiert das.
Dass in Berlin immer noch debattiert wird, während die Kinder in Gaza weiter leiden, empört auch Michael Fürst. Der Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen ist Mitinitiator der Initiative aus Hannover. Für Fürst ist klar, mit Parteipolitik hat das Hilfsangebot nichts zu tun.
Für uns sind Kinder enorm wichtig, für die Juden genauso wie für die Muslime und für die Christen natürlich genauso. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Kindern helfen, ungeachtet einer politischen oder kulturellen Problematik, ungeachtet des Glaubens.
Trotzdem bleibt die Hilfe für Kinder in Gaza erstmal weiterhin eines, ein Politikum.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.